ist nicht tot.
Hier ist eine weitere Ausgabe jener Sendung, wo zwei Flaschen, namentlich Christoph Raffelt und Holger Klein, sich zusammensetzen, Flaschen öffnen, aus diesen Flaschen trinken und über die Inhalte dieser Flaschen und sonstiges reden. Hier sind die Flaschen. Spezialthema Wein mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Ja. Mhm.
Wir trinken heute Weißwein von der Obermosel.
Obermosel.
Mhm. Sag ich gleich was zu.
Okay.
Von Stefan Steinmetz.
Mhm.
Stefan Steinmetz mit PH, weil es gibt noch einen Stefan Steinmetz mit F.
Aha.
Von der Mittelmosel, wo das Weingut aber Günther Steinmetz heißt.
Ah also, ja.
Habe ich jetzt genug verwirrt? Ja,
ja, hast du. Also wir müssen dazu sagen, heute werdet ihr von uns natürlich nach Strich und Faden belogen, denn wir haben die Weine geschenkt gekriegt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon mal sicher sein, dass die Weine, die wir heute besprechen, also die Weine von Stefan Steinmetz, preist Stefan Steinmetz, die Weine, die besten Weine der Welt sind.
Ja? Nee, das sind sie nicht, aber den Anspruch hat er ja auch nicht. Das ist ja das Angenehme dabei.
Hört mal auf, der hat uns das geschenkt. Wir müssen hier, also ne, ihr solltet ja, gar nichts anderes trinken mehr als die Weine.
Hört der zu? Das ist eine andere Sache. Nee, ich glaube, der ist gerade noch im Urlaub.
Ah, der hat's gut.
Mhm.
Ja. Jetzt haben wir die ganzen schönen Sachen, die ganzen interessanten kulinarischen Sachen, haben wir jetzt vor der Sendung besprochen.
Da kommen wir ja nochmal drüber.
Wir haben
das ja nur angesprochen.
Ja, aber ich weiß nicht, was ich jetzt zu Piri Piri noch weiter erzählen sollte.
Ja, das weiß ich
aber
jetzt.
Aber ich habe ein schönes Bild davon. Ich fülle ja meinen Tumblr. Ich habe diesen Tumblr, ne?
Mhm.
Du
hast auch einen Tumblr?
Ja, ja.
Ich habe ja auch einen Tumblr.
Ach echt? Kenne ich auch nicht. Wo findet man den denn? Hab ich noch nie noch mal reingeguckt.
Also du kannst bei mir auf der Seite, ist direkt ein Link rechts in der.
Ah ja, siehst du? Bei mir nicht. Also der ist halt. Wo ist denn hier ein Tumblr? Ich guck mal gerade, wo ist denn bei dir ein Tumblr? Ich sehe keinen
Zweitblock
Tumblr. Zweitblock.
Ja.
Seit einiger Zeit betreibe ich einen Tumblr-Blog, das alle Randnotizen und Weinentdeckungen fallen. Siehst du, das ist bei mir nämlich genauso. Ich habe meinen Tumblr benutze ich eigentlich für, ich schmeiß da halt Fotos rein, die ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, die ich irgendwie ein bisschen behalten will, weil die halt nicht gut genug sind für meinen Flickr.
Ja.
Und die ich auf und Twitter ist halt so flüchtig, weißt du, und ich will das dann irgendwie nochmal haben und dann vielleicht nochmal reingucken. Und wie es der Zufall will, poste ich da seit Wochen oder so ähnlich, nur Fotos von irgendwelchen kulinarischen Ereignissen. Also wenn ich was gegessen habe, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, oder wenn ich ein Bier getrunken habe, das mir in Erinnerung geblieben ist.
Ah ja, so ein bisschen so mache ich das auch. Da steht meistens nur ein Satz unter dem Bild und dann
Sätze schreibe ich da kaum rein. Ich schreibe da eigentlich nur rein, was es ist.
Ja, guck mal, siehst du meins?
Ja, sehe ich.
Heidi Lachs, ne?
Was? Heidi Lachs, ja.
Ja. Das ist großartig.
Heidi Lachs.
Heidi Lachs,
Was ist denn also Heidi Lachs? Das ist eine Kneipe. Nee, das ist ein Fischrestaurant.
Ja, Restaurant kann man das nicht nennen. Das ist eine Fischbude.
Fischbratküche.
Fischbratküche. Und also das eigentlich Tolle dabei ist, dass in der Effilée, in der Genusszeitschrift Effilée, Heidi Lachs einmal direkt die Bewertung neben dem Noma aus Kopenhagen bekommen hat. Also das Noma, das jetzt in den letzten 4 Jahren dreimal zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde.
Aha.
Und beide haben 3 von 5 Sternen bekommen und die Begründung war auch jeweils super. Also Heidi Lachs halt, weil die einfach extrem guten Backfisch machen, mit Brot, also mit Bierteig, wo auch wirklich Bier verwendet wird und so weiter und so fort. Ja. Und derjenige, der im Noma saß, meinte, das wäre irgendwas für Erwachsene, die irgendwie nicht aus dem Kinderalter rausgekommen wären und die es irgendwie cool finden, wenn die irgendwie noch durch den Wald gehen und sich ihr Essen selber holen, so in der Richtung, selber sammeln, und
das. Also dann Noma ist eigentlich so Hipster Verlade oder wie?
Ja, das war jetzt, ja, also wenn du bestimmte Leute fragst, dann würden die das genau bejahen, während andere wiederum das verneinen würden. Aber es ist irgendwie, ich war ja selber noch nicht da, ich kann es ja nicht beurteilen und insofern kann ich auch keine Wertung abgeben.
Ja.
Aber das spaltet schon so ein bisschen die Gemeinde von Gourmets.
Ne? Mhm.
Ja, auf jeden Fall macht halt der René Rezepi, der da eben die Leitung hat im Noma, der macht halt wilde Sachen und das ist halt nicht jedermanns Sache. Ne? Und und Heidi Lachs macht halt keine wilden Sachen, die machen halt einfach Backfisch.
Ja, das muss man, da kannst du halt auch viel Scheiß bauen.
Ja, eben, halt genau. Und ich war jetzt letzte Woche
Warum
da.
Sieht dein Tumblr so geil aus und meiner irgendwie so kacke? Was soll denn das?
Weiß nicht.
Kann man da verschiedene Designs einstellen?
Ja, ja, klar. Es gibt jede Menge Designs und dann habe ich halt einfach nur ein Bild dahinter gepappt, ne?
Ah ja, meinst du es einfach nur schwarz? Ja. Weil ich ja auch so, ich bin ja so der Superdesigner hier. Naja, dann halt nicht.
Ja. Ja, und Räucherfisch, sehr guten Räucherfisch bekommt man da halt auch. Aha. Und das Ganze halt für kleines Geld. Ja, das ist halt wirklich so im Fischereihafen in Bremerhaven. Mhm. Da gibt es jede Menge von diesen fischverarbeitenden Betrieben und Verkäufen von Edelfisch und weiß ich nicht was alles. Und zwischendrin ist halt irgendwie Heidi Lachs. Ja, so Fischfred und Heidi Lachs direkt
nebeneinander. Fischfred, das gefällt mir.
Ja, sehr schön.
Bei einem Araber also ich war neulich bei einem interessanten Araber noch essen hier in Berlin. Eigentlich irgendwie sieht so von außen total kaschemmig aus. Ist auch so auf einer Ecke, die Hochbahn fährt da vorbei, also Skalitzer Straße. Und ich hab mich ja immer so beschwert, dass es hier irgendwie kein vernünftiges Essen für kleines Geld gibt in dieser Stadt. Und ich habe jetzt einen Araber gefunden, der, ich weiß gar nicht, ein Ägypter oder sowas, der halt auch so, wo dann so irgendwie auch in komfortabel bestellen kannst. Also kannst dich halt hinstellen, so Falafel und bla bestellen. Oder du sagst halt einfach, geben Sie mal so einen gemischten Teller für N Personen. Das ist sehr praktisch. Und dann irgendwie so, ja, kannst dann halt hochskalieren. Fand ich auch sehr angenehm.
Es gibt hier in Hamburg
in der Nähe vom vergessen.
Ich habe noch einen Namen zu bieten. Oh. Es gibt in Hamburg in der Nähe vom Rathausplatz gibt's einen auch einen arabischen Imbiss, also libanesischen Imbiss. Salam City heißt der. Mhm. Und der den betreibt, der hat früher irgendwie Sterne gekocht im Libanon. Mhm. Und der hatte auch ein Restaurant hier in Deutschland, aber der hat halt jetzt nur noch diesen Imbiss mit Catering Service. Mhm. Und da kriegst du halt wirklich richtig gutes libanesisches Essen zu Imbisspreisen. Ne?
Das ist schön. Und
wenn der halt gut drauf ist, hat er halt neben seiner normalen Karte halt irgendwie jede Menge Tagesgerichte. Eben super frisch und günstig und es ist einfach gut. Ja. Hm. Von dem gibt's auch ein Buch bei Geff und Unzer, das heißt Mese, also M-E-Z-Z-E.
Ah. Ich hatte gerade Jonathan Mese im Kopf gehabt, der irgendwie rumschreit, dass der libanesische Wein die Dekonstruktion des
die Welt zerstören wird. Genau. Der libanesische Wein hat sich aufgemacht, die Welt zu zerstören. Ja. Das ist jedenfalls sehr schön. Also das Mese sind halt diese, also so heißen halt die Vorspeisen, kalten und warmen Vorspeisen irgendwie in der arabischen Küche. Und das ist halt so eine kleine Einführung, irgendwie ein relativ schmales, weiß nicht, DIN A4 Buch, aber sehr schön. Also sehr schöne Rezepte drin. Ja. So als Einstieg in diese Küche.
Habe ich erzählt, dass ich hier in dieser Markthalle 9 hier in Berlin das tollste Bier aller Zeiten gefunden habe?
Nee, noch nicht. Das hast du noch nicht erzählt. Aber ich will da ja auch unbedingt mal hin.
Das ist so spektakulär nicht. Ne? Also es ist schon spektakulär. Es ist super Essen, was du da so auf die Hand kriegst. Ja, was ein bisschen schade ist, dass die diesen Street Food Market, nennen sie es, nur donnerstags machen. Das heißt, donnerstags sind halt die geilsten Dinger da.
Ja.
Das schaffst du aber nicht so gut, dahin zu kommen. Also ich bin halt donnerstags, schaffe ich selten, da vorbeizukommen. Oh Gott, bist du jetzt gerade gestorben? Was ist denn jetzt passiert? Ja,
das ist zum ersten Mal, glaube ich, seit...
Was ist denn jetzt los?
Seit Jahren irgendwie der Korken abgeplöppt vom...
Was? Wie?
Von der Sektflasche, weil da so viel Druck hinter war und ich nicht aufgepasst habe.
Ach, du hast versucht, die Parallel
zu öffnen. Ich habe gerade den Cremant geöffnet, ja.
Du hast den Cremant geöffnet?
Ich habe den Cremant geöffnet.
Ja, nee, verdammt.
Sauerei.
Jetzt hast du den Salat.
Jetzt habe ich den Salat. Jetzt bin ich froh, dass ich diesen Korken nicht direkt in meinen Bildschirm geschossen habe. Ich glaube, es ist insgesamt nichts passiert.
Na, sowas. Es klang aber unangenehm, immerhin.
Ja, ich hatte den Daumen noch gar nicht drauf. Das Ding ist einfach abgeschossen. Egal, also es war jetzt eine super Atmo dazu. So, ich putze jetzt noch ein bisschen hier.
Na klar.
Erzähl mal weiter.
Ja, wo war ich? Genau, ach genau. Nee, und die haben halt immer, Donnerstag schaffe ich es da immer nicht so hin. Darum kriege ich die ganzen wirklich, also es gibt da so geile Standardsachen, also so Standardläden, die tolles Zeug machen, aber es gibt dann halt auch immer bei diesem Streetfood-Abend halt nochmal tolle andere Sachen und die kriege ich immer nicht mit. Nee, aber es gibt eine Brauerei und zwar in dieser Markthalle.
Ja.
Die, ich weiß nicht, ich glaube, der braut sogar im Keller unter der Markthalle.
Ja.
Und diese Brauerei heißt, also das Bier heißt Heidenpeters.
Ah ja, das habe ich schon gehört, aber noch nicht probiert.
Und das Pale Ale von denen, das hat mir richtig Schuhe ausgezogen. Also das ist
viel jetzt in Berlin auch nochmal, was Bier angeht. Und diese Amerikaner, glaube ich, die da Bier brauen und Heidenpeter und ich glaube noch ein paar andere.
Also Heidenpeters Pale Ale, also jeder, der irgendwie kann, sollte, also die sind halt auch nur donnerstags, freitags und samstags da. verkaufen es auch in Flaschen, haben aber nicht immer so viele Flaschen da, wie man haben will. Kann halt auch passieren, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt nur noch drei oder sowas. Aber in Frisch gibt's das immer. Mhm. Das ist ein frisches Pale Ale, so aus dem Hahn. Mhm. Und also, ja, kann ich nur empfehlen. Womit wir die Kurve zu den Getränken gekriegt haben.
Ah, Getränke, ja.
Clever, ne?
Ja, ja, das ist clever. Ich habe jetzt auch den Rest vom Getränk habe ich schon aufgewischt.
Ah, ja, ich mach dann jetzt mal meinen auf. Das heißt, bei mir macht's jetzt gleich auch plopp und alles ist
versaut. Ja, pass auf, ist viel Druck hinter.
Warum ist da so viel Druck hinter? Meinst du, es ist in allen Flaschen so viel Druck hinter oder
glaub,
ist es
nur meinen? Ich habe einfach nicht aufgepasst.
Hast du wieder geschüttelt?
Ja, also normalerweise kommen die auch nicht so einfach raus.
Oh, doch,
also
da ist viel Druck hinter.
Selteneren Fällen, ja.
Eieiei.
Okay. Weil das ist wahrscheinlich relativ frisch.
Das ist aber nochmal gut gegangen jetzt gerade. Das war richtig Druck. Also ich musste gerade, mal richtig Kraft aufwenden, um das Ding aufzuhalten. Ich hoffe, ich habe die richtige Flasche aufgemacht.
Ich hoffe, du hast den Elbling Cremant, nicht den Liaison aufgemacht.
Ne? Ich habe den Elbling Cremant aufgemacht und nicht den Liaison.
Das ist gut. Weil heute machen wir Elbling und Auxerrois.
Wie spricht man das eigentlich richtig aus?
Auxerrois.
Gab es gestern übrigens auch. Ich war gestern im Supper Club. Und da gab es auch einen Auxerrois.
Immerhin kannst du dich daran noch erinnern.
Ich kann mich daran erinnern, ja doch, weil der war sehr lecker. Und den hatten wir, wozu hatten wir den denn? Ich glaube, zu Fisch hatten wir den, ja. Ich glaube, den gab es zum Fisch.
Warum nicht?
Ich könnte jetzt nochmal in den Fotos gucken, die ich gemacht habe. Das Essen, was es gab, ist auch in meinem Tumblr. Kannst du dir ja angucken.
Genau, das wollte ich nämlich noch gefragt haben. Wie heißt denn jetzt eigentlich dein Tumblr?
Ach so, Holgi.
Ach, einfach Holgi. Ach so.
Das ist total billig. Ich hab's halt echt drauf, ne?
Ja, nee, das ist schon ganz gut. Meins ist ja jetzt auch nicht so.
Wieso, wie hieß denn das?
Hab ich neu erfunden.
Original verkorkt wahrscheinlich. Ja, original verkorkt, Tumblr. Aber welches Theme hast du da genommen? Weil bei mir sieht das nicht so aus.
Steht das nicht unten? Nee, dein sieht irgendwie total langweilig aus.
Ja, sag ich doch.
Du Schwein. Ja. Ja, Mensch.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ich weiß jetzt auch nicht. Ich guck mal gerade, ob ich rausfinde, wie meins heißt.
Hier, ey. Der Eckhead hat den Wein nicht kalt gestellt. Ja, dann trinkst du ihn halt warm, mein Gott.
Sag ihm doch, du doch auch nicht.
Ich ja auch nicht. Ja, genau, ich auch nicht. Obwohl ich jetzt schon seit einer halben Stunde um den Cremant eine Manschette habe. Das heißt, da steht Theme.
Einstellung.
Rubrik heißt dein Theme.
Okay.
Hast du dafür Geld bezahlt?
Nö.
Okay.
Nee.
Jetzt habe ich hier
mal wieder hin Geld bezahlen. Ich lasse mir den Wein sponsoren, ich lasse mir das Theme sponsoren.
Ja.
Ja.
Nee. Nicht? Nee, nee. Ich finde das Theme nicht. Wie hieß es? Rubrik. Das ist alles anstrengend. Machen wir eigentlich eine Weinsendung oder geht es hier um irgendwie Tech-Gebubble, was keine alte Sau interessiert?
Um alles Mögliche.
Ah, genau.
Ist uns nicht irgendwie, so nebenbei in diesem Spiegelartikel, war das Spiegel oder Stern über Blogs? Nee, Quatsch, über Podcasts.
Es gab doch jetzt. Ach so, wo Reismann geschrieben hat, dass da irgendwie weiße alte Männer sitzen und sich volllaufen lassen und das wäre dafür verantwortlich, dass das Produkt in der Nische verharrt.
Genau, das also viel mehr als wir lassen sich doch offiziell irgendwie nicht volllaufen.
Weiß ich gar nicht. Oder? Also ich glaube aber nicht, dass er das gemeint hat. Also weiß ich nicht. Und falls
stimmt,
doch, mein Gott.
Stimmt.
Ich war sowieso nicht zufrieden mit diesem Artikel. Aber ist ja immer so, wenn man Gegenstand der Berichterstattung ist, fällt einem immer erstmal auf.
Und die Frauen, die Podcasts machen, die waren auch nicht zufrieden mit dem Artikel.
Ja. Ja, aber das ist ja immer so, wenn man so.
Aber dafür haben sie es dem ja jetzt gezeigt. Wie viel waren es? 160 oder wie
160?
Viele?
Nee, 90? Irgendwie. Ich meine 90, ich weiß gar nicht mehr. Nele erzählte das am Samstag in der Sendung, in der wir uns gesiezt haben. Ich war am Samstag zu Gast im Deutschlandradio Kultur.
Ah.
Als Podcast-Experte sozusagen.
Wow.
Also ja, war so 10 Jahre Podcast und sie hatten mich eingeladen, Nele Heise und Markus Engert.
Mhm.
Weil Nele ja drüber forscht. Markus macht ja ein Webradio, also Markus macht ja Detektor FM.
Ja, ja.
Und ich mache halt Podcasts und Radio. Und dann haben wir da so diskutiert, was irgendwie ein bisschen bizarr war, weil es war zwar eine Stunde Zeit, aber trotzdem kommst du praktisch nicht zu Wort. Also du kannst halt, muss man anders sagen, ich bin es halt gewohnt, Gedanken zu formulieren und mir dafür Zeit zu lassen, bis der Gedanke ausformuliert ist. Vor allen Dingen, wenn ich eine Frage gestellt kriege. Ich habe halt nicht irgendwie so ein Set an Thesen, mit denen ich die ganze Zeit hausieren gehe, die ich auf allen möglichen Konferenzen vortrage. Und weißt du, so hast du ja immer so Kandidaten, so Kommentarwix-Maschinen, weißt du, die ganze immer eine Frage stellen und da kommt dann irgendwie was raus, was sie sich vorher lange überlegt haben. Sowas habe ich halt überhaupt nicht. Entsprechend entsprechend habe ich dann immer versucht zu antworten, so, ne? Eine Antwort und dann war die Zeit vorbei, wo ich antworten konnte. Das war immer ein bisschen seltsam. Aber Nele erzählte jedenfalls, wie viele es waren und ich habe es vergessen. Ich glaube, es waren irgendwie 90 müssten es gewesen sein oder noch mehr.
Okay. Ja, aber trotzdem viele. Also ich meine, 90 ist schon eine ziemlich beeindruckende Zahl überhaupt schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts gibt's denn überhaupt in Deutschland?
Keine Ahnung.
Ne, ich auch nicht.
Also, ja, weiß ich nicht. Aber
okay, sollen wir anstoßen?
Oh ja, anstoßen. Ich hab das jetzt eingeschenkt, ohne gluckern zu lassen. Genau. Du hast also zwei Gläser da stehen. Ich auch.
Ha.
Das hört überhaupt nicht mehr auf zu klicken. Geil, das mache ich nochmal. Du hast wohl ein billiges Glas.
Also ich habe ein Salto Weißweinglas.
Ach echt, ich habe ein Gabriel.
Also zwei.
Ich habe ein Gabriel und was ist denn das hier eigentlich? Stölzle.
Ah, ja.
Aus der Lausitz, um hier ein bisschen
Lokalpatriotismus
zum Besten zu geben zu lassen.
Schön.
Ist er? So, also Schaumwein. Ich rieche mal dran. Vielleicht rieche ich ja heute was, nachdem ich bei diesem großartigen Rosé-Tasting nichts gerochen habe.
Ja, wir haben uns nämlich vorletzte Woche getroffen in Bonn, in sozusagen meiner alten Heimat und bei meiner alten Weinrunde.
Ich habe einen unfassbaren Aufwand getrieben, um dahin zu fahren.
Genau, du bist einfach mal samt Freundin von Berlin nach Bonn geflogen.
Genau, ich bin einen Tag nicht arbeiten gegangen.
Du bist einen Tag nicht arbeiten gegangen.
Was halt sofort sich finanziell niederschlägt. Das heißt, so wenn ich so an einem Tag, wo ich normalerweise eine Sendung habe, nicht zur Sendung gehe, sondern irgendwo hinfahre, kostet mich das die Reise und das Honorar, das ich für die Sendung nicht kriege. Ja. Und dann kam ich da so an.
Gab's halt einige sensationelle Rosé.
Ja, von denen ich nichts gemerkt habe.
Ja.
Das ist, ich glaube, die größte Kulinarik-Katastrophe meines Lebens gewesen, dieser Tag.
Oh Gott.
Ja, das war, und alle saßen so, hier und redeten. Und ich saß die ganze Zeit und hab nur gedacht, wenn ihr meint. Ja, und ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, dass ich nichts gerochen habe. Also ich habe halt Heuschnupfen und der war sehr stark dann unten im Rheinland. Und ich habe eine Tablette genommen gegen Heuschnupfen, wo auch so ein Stoff drin ist, der die Nase frei macht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das ist. Und ich habe auch, das mache ich dann, wenn meine Nasenpolypen sich melden, dann nehme ich noch so ein Cortisonspray für die Nase. Und ich habe den Verdacht, dass es irgendwie daher kommt, dass ich praktisch kaum was gerochen habe. Die Merguez, die wir gegrillt haben, die habe ich dann gut essen können, weil die waren sehr scharf.
Und die waren auch sehr geil.
Die waren auch sehr geil, ja. Wobei ich die Merguez von meinem Fleischer besser finde.
Ja.
Ja, ich habe auch schon angekündigt, das nächste Mal, wenn ich in Köln bin, bringe ich davon ein Kilo mit. Kann man eigentlich so Wurst ins Handgepäck im Flugzeug tun?
Also es hat jetzt irgendjemand getan letztens.
Ah ja, cool,
das nochmal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Florian Siebert, der irgendwie von London nach Köln ist, um da beim Supper Club mitzumachen. Ich meine, der hätte irgendwie Wurst mitgehabt.
Okay, wenn die Briten damit kein Problem haben, dann wird der wohl der deutsche Zöllner oder wie die heißen, auch keins haben.
Der Zöllner.
Warte, Metall. Okay, ich hör auf. Dabei habe ich noch gar nichts getrunken. Doch gestern so viel, dass ich wahrscheinlich immer noch Hacke bin. Aber
ja, dann kommst du jetzt wieder auf ein Level, wo es dann nicht mehr zittert.
Wenigstens. Genau.
Ja.
So.
Ja, genau. Deswegen rede ich jetzt auch gar nicht mehr über diesen Roséabend. Ich schreibe ja auch die ganze Zeit im Blog drüber, so einen Wein nach dem anderen runter.
Toll.
Wobei die letzten drei Weine jetzt verloren gegangen sind, weil irgendwie mein Provider irgendwie ein Problem hatte. Und ich hoffe, er hat es zumindest gesagt. Ich hoffe, dass er die wiederfindet und wieder hochlädt. Also aus dem Backup.
Oh, der ist aber lecker.
Das sagst du jetzt nur, weil du den Wein geschenkt bekommen hast.
Das sage ich, weil ich überhaupt irgendwas schmecke.
Ah.
Natürlich sage ich das nur, weil ich den Wein geschenkt bekommen habe. Das Zeug ist die letzte Plörre. Aber ihr solltet das trotzdem kaufen, denn wir haben den Wein geschenkt bekommen.
Ja, ja, und gleich doppelt.
Womit auch einigermaßen klar wäre, wie billig wir sind. Ey, es ist zum Kotzen.
Nee, das war ja einfach geschenkt. Also
genau.
Es war halt geschenkt. Ich frage die Weine ja immer an, bitte mit Rechnung auch. Aber es gibt einfach Menschen auch, die wollen das dann nicht. Und der Stefan Stahlmetz gehört halt dazu. Also das Schöne ist, also wir machen ja schon was Besonderes, weil wir in zwei Sendungen Weine von einem Winzer nehmen. Das haben wir bisher nicht gemacht. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich irgendwie für diese und die nächste Sendung keinen Händler gefunden hatte, wo die Weine so gepasst hätten, dass man einfach mal 6 Flaschen hätte abnehmen können. Weil man, wenn man immer nur 3 Flaschen bestellt, dann hast du halt immer so hohe Versandkosten. Ja. Das ist dann irgendwie relativ teuer und der Aufwand ist so hoch. Deswegen finde ich es eigentlich schöner, irgendwie 6 Flaschen zu bestellen für 2 Sendungen. Und ich wollte aber einfach total gerne mal jetzt gerade noch im Sommer, auch wenn heute irgendwie hier in Hamburg der Herbst angefangen hat, aber ich wollte eigentlich noch mal diese Weine im Sommer präsentieren, weil ich wenig Weine kenne, die für mich ein besseres Preis, da kommt's wieder, Preis-Genuss-Verhältnis haben. Aber weil wir waren ja jetzt die meiste Zeit immer so ein bisschen über 10 Euro. Mhm. Und ich wollte mal wieder runterkommen, ein bisschen in den normalpreisigen Bereich. Und dafür macht der Stefan Steinmetz da oben an der Obermosel halt extrem guten Wein.
Okay.
Also Obermosel ist, wenn du Konz, bei Konz geht ja die Saar ab. Saarufer, also das Stück weiter sozusagen bis zum Dreiländereck in Schengen, ne? Mhm. Das kommt dann ein Stück weiter, Schengen und Appach, das ist dann, da bist du dann eben in Luxemburg oder in Frankreich, ne?
Mhm.
Und der letzte deutsche Ort, da ist Perl. Und dieser Bereich von Konz bis Perl, das ist eigentlich die Obermosel. Und das Besondere daran ist halt der Boden, weil der ist komplett anders vom Rest der Mosel.
Mhm. Wie ist der Rest der Mosel und wie ist der Boden da?
Der Rest der Mosel sind verschiedene Schieferarten im Wesentlichen.
Mhm.
Und hier haben wir Muschelkalk. Und das ist im Prinzip ist das der gleiche Muschelkalk wie im Pariser Becken. Also der ganze Bereich Champagne bis hoch an die Loire, also Sancerre, Puy-Fumet, wo eben Sauvignon Blanc an der Loire angebaut wird und wo man auch diese teilweise schon so Feuersteinböden hat. Und auf der anderen Seite eben Champagne, Chablis, das ist alles Pariser Becken, das ist alles diese Form von Muschelkalk. Ne? Mhm. Immer ein bisschen unterschiedlich natürlich, noch mit anderen Bodenformationen mit drin. Aber das Entscheidende für die Weine dort ist halt der Muschelkalk. Und das gibt's halt in Luxemburg dann. In Luxemburg wird ja auch viel Wein, also vor allen Dingen auch viel Cremant eben hergestellt. Also im Prinzip genau gegenüber von den Orten, von denen wir jetzt sprechen eben.
Mhm.
Und das sind halt alles Burgundersorten, im Wesentlichen Burgundersorten und eben Elbling, der da angebaut wird, weil diese Sorten halt diesen Muschelkalkboden besonders gut
mögen.
Mögen, besonders gut wachsen. Also ja,
genau. Was ist der Elbling für eine Rebe? Also wo kommt die her? Ist das auch irgendwie was Ausgekreuztes, Ausgezüchtetes? Also ein Spin-off
von Elbling ist eine der ältesten Rebsorten, die wir in Deutschland haben.
Ah.
Wir hatten auch mal das schon mal angesprochen. Ich glaube, die zweite Sendung, die wir gemacht haben, da hatten wir schon mal einen Elbling aus der Ecke.
Mhm.
Ich glaube sogar ein Auxerrois. Auxerrois ist tatsächlich eine Burgundersorte. Haben wir ja heute auch einen mit dabei. Und Elbling ist eben eine Sorte, die entstanden ist aus einer Kreuzung irgendwann mal zwischen Gouais Blanc, also weißem Heunisch. Das ist so eine der ältesten Reben, die wir haben in Europa. Und die eben sozusagen so eine Elternrebe von ganz vielen Sorten ist. Und die andere Rebe ist Pinot. Also weißer Heunisch gekreuzt irgendwie mit Pinot.
Mhm.
Das ist die Sorte jetzt für den Auxerrois. Und Elbling ist glaube ich, also weiß man nicht ganz genau, das ist auch weißer Heunisch und irgendwie ist da Traminer mit drin.
Mhm.
Also Traminer und vielleicht sogar noch eine Wildrebe, aber das ist noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall, also was klar ist, ist, dass es die seit 600, 700 Jahren in Deutschland gibt.
Mhm.
Und habe ich ja schon häufiger mal erwähnt, es gab ja früher im Wesentlichen den gemischten Satz,
also
im deutschen Weinberg, ne? Ganz viele Rebsorten in einem Weinberg.
Kreuz und quer.
Mhm. Genau, kreuz und quer. Und Elbling war die Leitrebsorte, das heißt, das ist so eine Rebsorte, die relativ in der Mitte von allen Rebsorten reif wird.
Mhm.
Also es gibt welche, die sind früher reif, gibt welche, die sind später reif. Und wenn der Elbling in einem gemischten Weinberg reif ist, dann wird meist geerntet.
Mhm.
Und es war früher eine der verbreitetsten Rebsorten und heute gibt es die halt fast nur noch an der Obermosel und in kleinen Teilen von Sachsen.
Weil sie woanders nicht gedeihen mag?
Doch, aber es ist relativ,
hat sich so durchgesetzt.
Okay. Es gibt halt sozusagen edlere Rebsorten, Rebsorten, die irgendwie tiefer und komplexer sind als der Elbling. Und also der Elbling ist eine relativ einfache, frische Rebsorte.
Ja.
Aber deswegen eben nicht schlecht, ne? Aber es ist kein Wein, aus dem man jetzt einen großen Wein macht.
Mhm.
Deswegen, das weiß der Stefan Steinmetz natürlich auch, deswegen wird er natürlich nicht behaupten, dass das seine Weine die besten der Welt sind.
Nee, dazu hat er uns ja.
Genau. Nee, aber was ihn halt auszeichnet ist, also Elbling ist eine Rebsorte, die eben auch sehr, sehr hohen Ertrag bringt, wenn sie will. Also die hat sehr große Frucht, also da hängt einfach sehr viel am Stamm, wenn man den nicht begrenzt, und dann kann man daraus eben auch ziemlich viel Masse machen, ne? Relativ dünne, nichtssagende Masse, und wenn man mehr will, muss man halt die Erträge begrenzen, und er macht das halt, und er gehört zu einem der wenigen, die dort an der Obermosel wirklich sehr viel Aufwand im Weinberg betreiben, um auch wirklich einen sehr guten Wein hinzubekommen.
Ja. Ich bin auch gerade ganz angetan. Ich weiß jetzt nicht, was wir dafür bezahlt haben, aber also nicht. Ich weiß nicht, wie viel wir dafür bezahlt hätten für diesen Cremant, aber der ist nett.
Ja, Cremant ist jetzt nochmal was Spezielles, weil der Cremant, also weil Stefan Steinmetz dann einfach auch nochmal ein Cremant-Spezialist ist.
Ah, ja. Warum heißt der eigentlich Cremant und nicht Sekt? Ist das nicht dasselbe?
Nee, Sekt und Cremant haben unterschiedliche Qualitätskriterien, die so festgelegt sind, also die man zumindest im Mindesten einhalten muss.
Mhm.
Und die Qualität, die man einhalten muss für einen Cremant, die ist deutlich höher. Und Stefan sagt halt, der Begriff Sekt ist einfach durch. Ja,
also das, da hat er nicht Unrecht. Ja.
Ja, also man zahlt jetzt 9 € für den Cremant. Ja.
Das ist und, super.
Ja, das ist, finde ich auch. Also Sekt ist ja, ich sag mal, Schaumwein. Mhm. Schaumwein ist ja an sich schon, also vernünftiger Schaumwein ist sowieso schon immer relativ teuer. Und und dafür finde ich, also seine Schaumweine finde ich einfach super.
Ja,
also
der
ich empfehle wirklich jedem, der irgendwie einen Schaumwein für einen normalen Preis kaufen will, eigentlich seine Schaumweine.
Was heißt normaler Preis? Ich finde 9 € extrem günstig. Also ja, ich würde erwarten, dass ich mindestens sowas wie 13, 14 zahle für eine Flasche schönen Schaumweins.
Genau.
Und genau.
Da ist das
so sehe ich toll. Das auch.
Ja. So sehe ich das auch. Und wenn du jetzt beispielsweise bei einem der besten deutschen Schaumweinmacher, also bei Raumland, guckst, dann fangen eigentlich die guten Schaumweine da auch so an, ne? 13, 14, 15 Euro. Und ja, also Stefan Steinmetz hat halt den Vorteil, dass er tatsächlich ähnliche Böden hat wie in der Champagne, ja.
Ah, ja.
Und das merkt man, ne? Also ich finde, man merkt diese kalkigen Noten da drin in dem Wein. Und naja, er weiß halt, wie man es macht, ne? Und er hat halt auf der anderen Seite von der Mosel, also Luftlinie, ich sag mal 300 Meter, hat er halt Luxemburg, wo eben auch sehr viel Cremant gemacht wird. Und deswegen hat er auch den Namen gewählt. Ne? Das hört sich einfach französischer an, das hört sich nach mehr Qualität an.
Klingt nicht so räudig.
Klingt halt ein bisschen räudig.
Also man muss halt schon, also wenigstens da angekommen sein, wo ich angekommen bin, begriffen zu haben, dass Sekt nur räudig klingt, aber nicht räudig sein muss.
Ja.
Aber das haben ja sehr viele
nicht. Nicht räudig sein muss, aber eben leider auch immer noch häufig so ist. Ne?
Genug, ja, stimmt. Ja. Ist echt nett.
Ja.
Ein bisschen süß finde ich ihn. Also hat mir ein bisschen zu viel.
Okay.
Also der ist schön trocken, aber mir bleibt am Ende ein bisschen zu viel Süße übrig im Mund.
Ich weiß gar nicht, wie viel Dosage er nimmt, aber es dürfte eigentlich nicht so viel sein. Ne? Also mir kommt es jetzt, also mir.
Ja, irgendwas Kritisches muss ich sagen.
Ja.
Ich finde in der Nase sehr zurückhaltend auch, ne?
Ich finde den in der Nase eigentlich total schön, weil er so ein bisschen tatsächlich auch sowas von einer guten Hefe drin hat.
Mhm.
Und von einer frischen und aber doch relativ reifen Frucht. Also es ist ein sehr frischer Cremant. Aber man hat so reife Noten irgendwie mit drin, finde ich. So ein bisschen von also nicht mehr nur grünem Apfel, sondern auch so ein bisschen gelber Apfel dazu. Und dann eben diese Hefenoten. Aber die sind nur relativ am Anfang da, ne? Dann verflüchtigen die sich in die Nase, finde ich. Ah, sehr schön.
Gefällt mir, das ist auch, bleibt auch schön lange im Mund. Also ist auch nicht so schnell weg wie sonst so günstige Dinger.
Ja.
Mhm.
Ja.
Schick. Das wird, ich glaube, mit dem besaufe ich mich dann nachher auch. Alleine, weil ich das irgendwie cool finde, mich mit Schaumwein zu besaufen. Also, man ja. fühlt sich dann ja doch immer so ein bisschen präsidialer oder sowas.
Ja, ja, es ist irgendwie, es wirkt so ein bisschen, genau, ein bisschen eleganter und so.
Genau, man fühlt sich eleganter, exklusiver, natürlich mit C geschrieben.
Ja.
Welchen macht man als nächstes auf?
Den einfachen Elbling sozusagen ohne Blubber, das ist die helle Flasche.
Die helle Flasche ohne Blubber.
Weiße Flasche.
Er hat sogar richtige Korken drin, das heißt, mein Korkenzieher kommt mal wieder zum Einsatz. Das ist ganz witzig, die teuren, also die teureren, die wir zuletzt hatten, hatten alle Schraubverschlüsse, ne?
Ja. Oder? Ja. Ja, ich glaube, an der Mosel tatsächlich ist es noch nicht so verbreitet mit den Schraubern.
Mhm.
Scheint irgendwie so ein bisschen regional bedingt zu sein. Ich finde, dass er auch durchaus auf Schrauber umstellen könnte. Aber das machen irgendwie an der Mosel tatsächlich die wenigsten bisher.
Mhm. Schauen wir mal. Auch schön Korken rausdrehen. Nee, rein oder raus?
Ich habe jetzt gerade rausgedreht.
Ah, okay.
Also die Spindel wieder aus dem Korken raus.
Ein bisschen tut mir das auch jedes Mal weh, so die beim Gläser ausspülen, dann irgendwie so eine Schlücke wegzuschütten und sowas alles. So richtig glücklich bin ich damit nicht.
Ja, das kann. Da habe ich mich mittlerweile tatsächlich dran gewöhnt. Also. Am Anfang ging mir das auch so, aber dafür sind einfach die Mengen irgendwie, Probiermengen dann viel zu hoch. Ja. Und
warum rieche ich denn nichts? Riecht der wenig?
Der riecht relativ wenig.
Okay, gut. Und ich bin nicht so gut im Training, dann klappt das, ja.
Der hat so ein bisschen Blüten, weißen Blütenduft, würde ich
weißen
sagen.
Weißen Blütenduft, sehr schön, ja. Weiße Blüten.
Bisschen Apfel zu.
Ja.
Ja.
Tja. Was sag ich denn da?
Das ist ein einfacher Weißwein.
Er ist mir nicht frisch genug.
Okay. Dann fehlt dir wahrscheinlich ein bisschen die Säure dabei, ne? Das ist aber eigentlich genau das, wofür der Wein bekannt ist. Also der Auxerrois, den wir im Prinzip auch aufmachen können und daneben mal verkosten können. Bei dem ist das auch so. Und ich habe die Weine aber extra auch deswegen ausgewählt, weil es ja genügend Leute gibt, die mit Säure nicht so gut können.
Ja.
Und es gibt halt auch verschiedene Speisen, die mit Säure nicht so gut können. Ne?
Ja.
Und deswegen finde ich halt, dass gerade der Elbling mit seinen 5,20 Euro die Flasche eigentlich ein idealer.
Ja, gut, 5,20, dafür ist es natürlich ein toller Wein. Also,
ja, eben.
Ja.
Ja, eben, aber es ist halt, ne, es ist 5,20 die Flasche, ist ein einfacher, schöner, klarer.
Ja.
Ich finde schon frischer Wein, aber er hat nicht so viel Säure.
Mhm.
Und,
ja, nicht so knackig, also das, was, ja, die Knackigkeit
genau,
fehlt so knackig. Halt.
Ja, genau. Ja. Mhm. Die hast du jetzt natürlich in dem Cremant durch die Versektung nochmal ganz anders.
Mhm.
Der wird für den Cremant mit Sicherheit auch noch mal einen kleinen Ticken früher geerntet, sodass das vielleicht insgesamt noch ein bisschen frischer wirkt. Aber Elbling und Auxerrois sind halt bekannt dafür, dass sie weniger Säure haben. Und das passt halt zu manchen Gerichten einfach sehr, sehr gut. Ne? Oder eben für diejenigen, die überhaupt mit Riesling oder so nichts anfangen können, weil die Rebsorte halt viel Säure hat. Mhm. Ne?
Wobei dieser Auxerrois ist ein bisschen knackiger, ein bisschen kantiger, finde ich den. Das gefällt mir besser.
Also ich finde, der hat nicht mehr Säure,
nee,
aber er hat ein bisschen mehr Frucht.
Okay, das kann sein.
Und er hat also ein bisschen mehr, ist ein bisschen würziger. Der hat ein bisschen mehr etwas, was Silvaner zum Beispiel manchmal hat, also dieses leicht, also vegetabil-würziges.
Mhm.
Also ich weiß jetzt gar nicht, welches.
Vegetabil-würziges, also so gemüsig.
Ja, so ein bisschen gemüsig.
Der Chat also sagt ganz etwas leicht.
Dropsig.
Was genau ist jetzt dropsig?
Dropsig würde ich den nennen, wenn der so ein bisschen nach Bonbon schmecken würde. Ne, Drops. Also wenn die Frucht sozusagen wie so eine Bonbonfrucht schmecken würde, finde ich jetzt bei dem eigentlich nicht unbedingt.
Der Chat sagt auch, für einen süffigen Schaumwein ist der der Elbling, der Cremant eben ihm einen Hauch zu trocken. Etwas mehr Süße wäre angenehm. Und fragt, gibt es eigentlich sowas wie Zechschaumwein?
Zechschaumwein.
Ja, gibt es da einen, den man so wegreißen kann? Ich hatte noch keinen. Also die waren immer irgendwie besonders. Was natürlich auch daran liegt, dass du mir immer gesagt hast, was ich kaufen soll.
Also wenn das ist halt die Frage, wie viel Schaum man haben möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Firma gerade einen Prosecco Eis rausgebracht. Das geht so Richtung, also es kam von
Prosecco Eis?
Ja, Moët Chandon, die haben so einen Champagner rausgebracht, der hat ziemlich viel Restsüße und sollte auf Eis genossen werden.
Aha.
Ja, damit halt nicht so auffällt, wie viel Zucker da drin ist.
Ach so.
Das haben wir jetzt mit dem Prosecco auch gemacht und wenn man den zusammen trinkt mit Eis und am besten noch irgendwie ein bisschen Frucht mit drin, also ein bisschen Orange reingeschnitten oder so, dann kannst du davon echt viel trinken, weil das irgendwie so, weil du das halt so wegschlabbern kannst. Ne? Also ich würde mal behaupten, ein guter Prosecco, gibt's ja auch, ist eigentlich ein idealer Zechschaumwein, weil er halt relativ wenig Druck hat. Also sag mal, ein Champagner hat normalerweise 6 Bar Druck, also viel Druck in der Flasche, deswegen auch der hatte einfach viel Schaum, ja, also viel Bläschen integriert. Ein Cremant hat normalerweise so 4, 4,5.
So wie der also jetzt. So ein guter Mountainbike-Reifen.
Ist halt weniger und ein Prosecco hat im Zweifelsfall auch nochmal weniger. Cremant wird halt auch auf der Flasche, also da ist die zweite Gärung halt auch auf der Flasche, wie bei Champagner. Und ein Prosecco wird normalerweise im Tank vergoren. Das heißt, es gibt so ein Tankgärverfahren.
Ja.
Da ist das der Schaum dann nicht so fein. Das Ganze wird nicht so lange gelagert. Aber es gibt halt auch gute Prosecco und die haben normalerweise mehr Restzucker. Einfach, weil die süffig sein sollen. Ne? Und wenn man das jetzt nicht haben will, dann ist empfehle ich beispielsweise Vinho Verde aus Portugal. Das ist kein Schaumwein in dem Sinne, aber es ist halt ein Weißwein, der, oder auch Rosé oder Rot, aber normalerweise eben Weißwein, der eben mussiert. Ja, oder Lambrusco, da hätte man das dann in Rot. Ne?
Während das, was du gerade
du jetzt gerade geredet hast, habe ich genau das nochmal rausgekramt, ja. Was mich so irritiert hat. Ich habe es noch nicht geöffnet.
Also mir hat ein Hörerpaar, die in Italien im Urlaub waren, haben mir einen Karton Wein mitgebracht. Haben gesagt, hier, wir haben was Tolles gefunden, würden wir dir gerne schenken. Und das haben die mir jetzt vorgestern, haben wir uns getroffen und ich habe den Wein, also den Karton entgegengenommen und las auf dem Karton nur Lambrusco. Und wenn ich, also ich bin ein Kind der 80er Jahre. Wenn also es gab so zwei Weine, Frascati und Lambrusco. Ne? Frascati war der Weißwein, Lambrusco war der Rotwein und den gab es in Hektoliterweise für unglaublich kleines Geld beim Italiener und der war immer irgendwie scheiße.
Genau.
Also war halt zum Besaufen. Ne? Wenn du dich nicht mit Bier besaufen wolltest, hast du halt, je nachdem, wonach dir der Sinn stand, rot oder weiß genommen. Das ist so, alles, was ich über Lambrusco weiß, ist, das ist billiges Pennerglück. So.
Genau, das ist halt genau das Problem.
Und, wahrscheinlich dasselbe Problem, wie was die deutschen Winzer auch sehr, sehr lange hatten, nachdem hier nur noch Süßwein abgefüllt wurde, ne? Oder gezuckerter Wein. Naja, jedenfalls nahm ich so den Karton entgegen und man will ja auch höflich sein und so. Und ich lese so Lambrusco und ich habe es nicht geschafft, mich zusammenzureißen. Ich habe gesagt, Lambrusco. Was halt so viel heißt wie, danke. Und er meinte dann auch direkt so, ja, ja, nee, es, also, ne, wir wissen schon, Lambrusco, schlimm, schlimm. Aber das hier ist wirklich was ganz anderes, das ist wirklich toll.
Ja.
Und dachte ich, na okay, dann lasse ich mich mal überraschen. Also, weil die werden ja nicht sich die Mühe machen, den Karton Wein abzudrücken, der dann total kacke ist, obwohl, um mich zu betrollen höchstens, aber. Naja, und dann bin ich hochgegangen, hab den mal aufgemacht, den Karton, und dachte, huch. Also ich hatte nur Lambrusco gelesen, mir war gar nicht klar, was drin ist. Denke ich, was sind das für komische Verschlüsse, weil die haben so einen Sektverschluss gehabt. Und habe dann mal ein bisschen genauer gelesen, stellt sich raus, es ist ein Corleto Lambrusco Grasparessa di Castelvetro. So, ich kann es schlecht lesen hier gerade. Und dann las ich Vino Frizzante Secco. Also ein trockener Frizzante, also ein Frizzante ist ein Prosecco, ist ein Frizzante, ne? Also ein trockener roter Schaumwein. Ich habe mir war bis zu dem Moment, wo ich diesen Karton aufgemacht habe, noch nicht mal klar, dass es rote Schaumweine gibt. Ist das neu?
Nee, ist nicht neu. Also Lambrusco, um es mal sozusagen von vorne aufzuzäumen, Lambrusco ist, es gibt verschiedene Rebsorten davon, aber im Prinzip ist das erstmal ein ganz alter italienischer Wein aus dem Norden von Italien, und der wird eben schon ganz lange auch eben als Perlwein oder Schaumwein hergestellt. Schaumwein. Und er hat, wie du schon sagst, er hat halt irgendwie, wie viele andere Rebsorten oder Herstellungsweisen auch, ist irgendwann total verkackt, weil es ist halt in Massen irgendwie ins Ausland geschwemmt wurde und eben billiger Fusel war.
Ja, das wird wahrscheinlich so die Nummer gewesen sein. Die Deutschen fahren nach Italien in Urlaub zum ersten Mal, so 70er Jahre oder sowas.
Ja, ja, genau sowas.
Trinken da Lambrusco, finden das ganz toll und exportieren den Kram. Und dann stellt sich raus, na gut, den Deutschen kannst du gut Lambrusco verkaufen.
Genau. Ja. Und so war das halt mit Suave, und Suave ist halt auch, wenn es gut gemacht ist, ist es super, ja. Es gibt tolle Weine, die du auch, wenn die gut gemacht sind, teilweise 10 Jahre in den Keller legen kannst. Ja. Wirklich guter Weißwein aus Trebbiano, aus der Trebbiano-Sorte. Trebbiano. Und so ist das halt mit Lambrusco auch. Aber es gibt halt sehr, sehr gute Hersteller, die eben sehr, sehr guten Wein machen. Ja. Und eben witzigerweise, wir kennen das eigentlich nur süß oder so halb trocken. Ja. Aber der eigentlich gute Lambrusco ist meistens trocken. Trockener roter Schaumwein.
Ja.
Und das ist tatsächlich selten, roten Schaumwein herzustellen, aber es gibt es auch noch anderswo. Also in Australien ist es sehr in Mode gekommen, Syrah, also Shiraz, zu versekten. Und dann hast du tatsächlich
auch diesen üppigen, also oder nehmen wir andere, also diese 16 Umdrehungen Syrah.
Ja, so viel haben die wahrscheinlich dann nicht. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen früher gelesen und so. Mhm. Aber insgesamt hast du schon einen extrem fruchtig-würzigen Schaumwein, der dann eben erstaunlicherweise knallerot oder dunkelrot ist, schwarzrot und trocken.
Wow.
Ja. Da gibt's schon ziemlich abgefahrene Sachen.
Ich bin gespannt auf den Lambrusco. Also ich muss mich die ganze Zeit schon zusammenreißen, den nicht aufzumachen einfach. Aber das wäre halt Perlen vor die Säue, weil ich kann einfach so viel auch nicht saufen. Ich habe jetzt schon wieder das Problem, diese Flaschen, die wir heute aufmachen. Mhm. Ich bemühe mich ja immer, die dann irgendwie über die Woche verteilt, doch noch irgendwie wenigstens ansatzweise wegzutrinken. Und das gelingt mir so oft nicht. Also ich schütze so viel weg. Das ist eigentlich immer so eine furchtbare Schande irgendwie. Ja. Also bei unseren Steinmetzweinen ist der Auxerrois eindeutig mein Favorit. Also den finde ich wesentlich weiter vorne, weil er fruchtiger ist und weil er auch irgendwie, ich finde ihn ein bisschen eckiger auch. Der Elbling ist mir zu weich.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Also ich finde ihn auch ein bisschen feiner, ein bisschen würziger, den Auxerrois, aber ich mag den Elbling trotzdem. Und in der Tat ist es eigentlich, also beide Weine passen extrem gut. Die Zeit ist jetzt vorbei, aber fürs nächste Jahr. Diese beiden Weine, auch speziell vom Stefan Steinmetz, finde ich, passen extrem gut zu Spargel. Weil Spargel hat nicht besonders gut mit säurehaltigen Weißweinen klarkommt. Mhm. Weil das dann relativ schnell, also durch die Bitterstoffe, die der Spargel hat, halt metallisch schmecken kann.
Mhm.
Und das ist bei diesen Weinen halt gar nicht. Ne?
Ja.
Und das passt super.
Kann ich den denn bis nächstes Jahr liegen lassen oder muss ich den sofort trinken, weil er sonst kaputt ist?
Nö, kannst du schon.
Ja, kannst du, ja.
Ja, kannst du. Kannst du schon. Ja, aber wie gesagt, der füllt die frischen Sachen dann auch im April etwa ab, und dann beginnt die Spargelzeit, und dann ist ein Karton Elbling fällig, ja. Das ist einfach, das passt einfach super.
Thema liegen lassen. Kann man eigentlich jeden Wein wenigstens 1, 2, 3, 4 Jahre liegen lassen? Oder gibt es welche, bei denen man das nicht kann?
Ich habe tatsächlich hier den Stefan Steinmetz, also den einfachen Eblingen, auch mal 3, 4 Jahre liegen lassen. Das schafft er nicht. Mhm. 2 Jahre, würde ich sagen, ist die Obergrenze. Also im nächsten Jahr würde ich ihn trinken. Und im übernächsten Jahr, naja, und danach eigentlich nicht mehr.
Zum Kochen.
Ja. Ja. Dafür ist er nicht gemacht.
Ja. Kann ich von außen erkennen, welcher Wein dafür gemacht ist, ein paar Jahre liegen zu bleiben? Oder muss ich mich dann auf so Leute wie dich, mich, solche Sendungen?
Ich würde mich am Preis orientieren. Also ich würde tatsächlich, ja, also ich würde sagen, Weine unterhalb von 8 Euro oder so, das sind immer Weine, die eigentlich im gleichen Jahr oder im Jahr darauf getrunken werden sollten. Mhm. Bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt natürlich Weine, die deutlich länger durchhalten, ja. Und wenn du jetzt Weine im Schrauber hast, beispielsweise mit Schraubverschluss, also die halten insgesamt schon mal länger durch, weil die halt gar keine Luft mehr von außen kriegen.
Ja.
Wenn eben ein Wein unter Korkverschluss immer auch noch Luft bekommt und insofern schneller altert, weil halt Luft, also CO2 für Oxidation sorgt. Mhm. Und das macht erstmal vielleicht nicht viel aus, aber im Laufe der Zeit halt schon.
Ja, kleine Fische stinken ja auch, ne?
Ja. Ja. Und so habe ich halt beispielsweise, hatte ich mal irgendwann vom Daniel Wagner, also Wagner Stempel, ein paar Flaschen mit Schrauber aus dem Jahr 2007 weggelegt. Mhm. Also die einfachen, ganz einfachen Gutsweine, Riesling, Silvaner, Scheurebe. Und die jetzt mal aufgemacht und die sind, die stehen wie eine Eins. Also das ist perfekt. Also den merkst du nicht an, dass die irgendwie 7 Jahre auf dem Buckel haben, gar nicht. Aber die sind halt aus der Schraubverschlussflasche und eben sehr langsam nur gealtert und sind halt sehr, auch so qualitativ sehr gut. Mhm. Nee, das kann man nicht generell sagen. Aber ein einfacher Gutswein, Riesling-Gutswein beispielsweise, der sollte schon irgendwie 2, 3 Jahre können. Und wenn es halt ein sehr gutes Weingut ist, dann nochmal ein paar Jahre mehr. Ja. Und dann kommt halt noch dazu, ob man solche Weine, die gewisse Alterungsnoten auch aufweisen, ob man das mag oder nicht. Ja, das gibt ja so einen ganz eigenen Ton. Also da kommen gerade beim Riesling kann halt dieser Petrolton, nennt man das ja.
Mhm. Das ist das, was ich als Freitagtasche bezeichne, oder?
Was ja, sowas, genau.
Das ist Gummiartiges.
Ja, so ein bisschen Gummi, ein bisschen tatsächlich so ein bisschen sprittig. Also Sprit.
Sprit im Sinne von riecht sehr stark nach Alkohol oder?
Nee, gar nicht. Nee, sondern wirklich nach so einem Petrol, nach so einer Form von Benzin, ja. Mhm. Also ein ganz eigener Geruch, den speziell eben auch so ein Riesling aufweist über die Jahre hinweg, wenn er altert. Ja. Und das es gibt genügend Leute, die mögen das sehr gerne, aber es gibt halt auch genügend Leute, die das nicht gerne mögen. Das ist wirklich auch persönliche Geschmackssache. Und irgendwann ist halt ein Wein auch um, dann schmeckt er halt irgendwie ein bisschen nach Essig oder ja, was auch immer. Ja. Dann ist vorbei.
Ich habe nochmal den Schaumwein eingegossen. Das ist schon der schönste.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Das ist. Ja, Auxerrois, um das nochmal kurz zu sagen, ja, ist halt ein. Also der Ort Auxerrois ist gar nicht so weit weg vom Chablis, also auch von der Ortschaft Chablis, also im Burgund. Und es kann auch sein, dass die Rebsorte daherkommt, aber sie wird eigentlich dort nicht mehr angebaut. In Frankreich wird sie nur sehr, sehr selten angebaut, wenn dann eigentlich nur im Elsass.
Warum? Auch wieder Tradition oder?
Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt im Burgund anscheinend. Also neben Chardonnay. Also im Burgund kommt halt noch dazu, dass im Prinzip unter den Franken tatsächlich nur noch 2 Rebsorten kultiviert worden sind, nämlich Chardonnay und Pinot Noir.
Unter den Franken? Wir reden also von vor, was, 700 Jahren?
Genau. Okay. Genau. Damals war beispielsweise an roten Rebsorten der Gamay die Hauptrebsorte. Gamay ist auch eine Ortschaft im Burgund und das ist aber verdrängt worden dann und hat sich eben im Beaujolais gehalten. Also das ganze Beaujolais ist eigentlich geprägt von Gamay. Mhm. Und im Burgund findet man Gamay so gut wie gar nicht mehr. Weil die Franken halt gesagt haben, es gibt edle und weniger edle Rebsorten und Pinot Noir und Chardonnay sind halt edle Rebsorten und so Sachen wie Auxerrois und Gamay und so weiter sind halt nicht so edel und wir wollen halt nur die und die haben und die haben sich dann eben auch deutlich stärker verbreitet als die anderen Rebsorten. Ne? Die sind so an den Rand gedrängt worden und Auxerrois hat sich halt im Elsass gehalten und auch so ein bisschen im Baden. Und gibt es ansonsten relativ selten in Deutschland oder überhaupt insgesamt nur noch selten.
Obwohl das gibt, ja. Das ist mir, also ich trinke da gerade so dran rum. Das ist ich finde das eine schöne Traube. Also wenn das so charakteristisch ist, ich war auch gestern von diesem Auxerrois, beeindruckt nicht, aber ich war doch, also der ist mir gut in Erinnerung geblieben, sagen wir mal so. Also das ist vielleicht sogar hat er das Zeug zum Geheimtipp, kann das sein?
Ich glaube, er hat das Zeug zum Geheimtipp tatsächlich für Menschen, die nicht viel Säure mögen. Mhm. Also meine Lieblingsweine sind das jetzt auch nicht, wenn ich die jetzt einfach so trinke. Weil wenn ich einfach so Weißwein trinke, dann möchte ich mehr knackige Säure drin haben. Ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt tatsächlich ein Menü konstruiere, wo ich einen Wein brauche, der eben weniger Säure hat, oder eben am Tisch, der Weine mit weniger Säure braucht, damit er kein Sodbrennen kriegt, dann sind die beiden Weine halt super. Und dann hast du halt sozusagen so ein bisschen halt eine Qualitätsstufe drin. Mhm. Im Preis ist das eben von 5,20 Euro auf 6,60 Euro beim Auxerrois.
Mhm. Immer noch super. Also für 6,60 ist toller Wein.
Ja. Finde ich auch.
Also für 6,60 würde ich den mir auch hier hinstellen und so zum Alltag, fast als Alltagswein nehmen. Ja, ist nicht sauer genug.
Ja, aber gucken wir nochmal irgendwie. In der nächsten Sendung haben wir dann Weißburgunder und Grauburgunder.
Ja.
Das sind dann die anderen beiden Burgundersorten, die er eben mit dabei hat. Und das Schöne bei den Steinmetzweinen finde ich, wenn man jetzt so diese Rebsorten so ein bisschen kennt, dann, also für mich ist es so, dass sie ganz, ganz typisch für die Rebsorte sind. Mhm. Und zwar für die Rebsorten, die nicht im Holz ausgebaut worden sind. Also alle Weine sind im Stahl ausgebaut worden. Ne? Da ist kein Holzgeschmack mit dabei, merkt man ja jetzt hier auch deutlich. Und das ist beim Weißburgunder und Grauburgunder genauso. Mhm. Und dafür sind die für mich total typisch ausgebaut. Also er nimmt Hefen, das ist nicht spontan vergoren, das sind eben Reinzuchthefen, aber sehr, sehr neutrale. Die bringen keine zusätzlichen Geschmäcker rein, soweit es geht. Und
gibt es aus diesen gibt es als Auxerrois auch ein große Weine? Also werden da auch große Weine draus gemacht? Die
ich glaube nicht.
Nicht? Das ist eher so eine Alltagstraube oder was?
Ja, ich glaube für große auch ein großer Wein braucht Säure, weil ein großer Wein, du musst einen großen Wein eigentlich ins Holz werfen irgendwie, ja, also das muss kein Barrique sein, wo der Wein nachher nach Holz schmeckt, zwangsläufig. Ja.
Ja.
Aber es sollte einer sein, sozusagen, der im Holz dann so durch so eine gewisse Mikrooxidation eben Luftaustausch mit außen hat. Das ist ja auch ein Sinn, weshalb man Wein in Holz tut und nicht eben in Stahl, ne? Weil er eben anders reift. Mhm. Und du brauchst, wenn der Wein Potenzial haben soll, brauchst du halt auch Säure. Und das hat der Wein halt nicht, deswegen wird das immer ein Wein bleiben, der eigentlich für den normalen Konsum gemacht wird.
Warum brauche ich Säure, um einen Wein lange?
Na, weil er sich einfach länger hält mit Säure.
Kannst du das chemisch aufdröseln, warum das so ist?
Nee, kann ich nicht. Hm. Das kann ich ehrlich gesagt nicht.
Nee. Schade.
Ja, kann ich ja mal nachfragen für nächste Sendung.
Warum, also es ist bestimmt doch eigentlich auch die Möglichkeit für Winzer, sowas draußen auf die Flaschen zu schreiben. Also ich sehe das bei Bier sehr häufig. Da stehen dann so Sachen drauf wie IBU, International Bitter Units oder so ähnlich, die dann angeben, wie viel Hopfen da drin ist oder zumindest wie der Bitterkeitseindruck ist, wenn man das trinkt. Warum schreiben Winzer das nicht draußen drauf? Das wäre doch eigentlich auch eine super Kaufhilfe, oder nicht?
Ja, das kann sein. Also es ist einfach traditionell irgendwie anscheinend nicht sowas. Also es gibt's jetzt natürlich für diese Freak-Sachen im Bierbereich, auf einem normalen Fernsehbier steht's ja auch nicht drauf.
Nee.
Sondern wirklich eben nur auf den Spezialbieren.
Mhm.
Und ich sag mal jetzt zum Beispiel bei Spezial-Champagner, also bei vielen Winzer-Champagnern, da steht mittlerweile eben auch drauf, wie die Zusammensetzung ist und wann der zum Beispiel degorgiert wurde, ja, also sprich, wann er aus dem Keller geholt wurde und eben verkorkt, also frisch verkorkt wurde. Das steht da mittlerweile häufiger drauf. Das sind so Sachen, wo du dann eben auch weißt, wie frisch der Wein sozusagen ist, ja.
Mhm.
Aber das hat keine Tradition bisher. Aber ich fände es auch nicht schlecht. Also wenn ich einen pH-Wert und einen Säurewert und einen genauen Zuckerwert hätte auf dem Wein, finde ich jetzt auch nicht übel. Dann könnte ich halt auch sagen, okay, der hat 8 Gramm Zucker.
Mhm.
Das ist ja schon relativ süß, aber er hat auch irgendwie 8 Gramm Säure. Und deswegen wird der Wein nicht so süß wirken. Und
8 Gramm Säure? Kann man Säure in Gramm ausdrücken?
Ja, es wird irgendwie in Gramm auch ausgedrückt.
Was genau misst man denn dann? Also was genau wird da gewogen?
Weiß ich auch nicht genau, aber im Prinzip sind es halt auch 8%, ne? Glaube ich. Ja, du siehst, ich bin kein Weintechniker.
Genau.
Ja.
Du weißt nur, wie es hinten raus aussehen soll.
Ja.
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 Der Schaum, also der Cremant ist toll.
Ja, ich muss auch
mal. Beschließe Cremant. Jetzt, dass der Cremant toll ist.
Ja. Das Witzige bei Auxerrois ist halt, dass es in Frankreich noch diverse andere Rebsorten gibt, die auch Auxerrois genannt werden. Also Chardonnay wird in ganz kleinen Gebieten Auxerrois genannt, Pinot Blanc glaube ich auch, Grauburgunder auch, also als Auxerrois Gris bezeichnet. Dann gibt es Malbec, ja. Malbec wird ja in manchen Gegenden von Frankreich Cot, also COT, bezeichnet. Oh Gott. Und also in Andalois. Und
ist das dasselbe wie in Italien, wo irgendwie auch ein und dieselbe Traube in jedem Ort anders heißt?
Ja, genau.
Hm.
Das passiert, gibt's in Frankreich teilweise auch.
Sehr unpraktisch.
Genau, dieser Cot, also Malbec, wird eben in manchen kleine Regionen wiederum auch Auxerrois genannt. Ich glaube sogar unten in Südwestfrankreich wird der manchmal Auxerrois genannt. Das ist teilweise echt verwirrend.
Gibt es einen Führer dadurch? Ein
Rebsortenführer?
Eine Handreichung, die man in seine Tasche oder auf sein Smartphone laden kann, sodass man, ja, eigentlich müsste das Ding sagen, dich fragen, wo bist du gerade, wie heißt die Traube und was ist es dann? Vermutlich.
Ups, das wüsste ich nicht. Nee, keine Ahnung.
Ich finde auch dieser Cremant, also normalerweise hast du in so Schaumweinen ja immer noch dieses nussige, hefige. Hm. Ich finde, das ist da kaum vorhanden.
Weniger, ja.
Hm. Also er macht so ein bisschen.
Also dieses nussig-hefige hast du schon sehr stark bei länger gelagerten hochwertigeren Schaumwein.
Also das heißt, normalerweise. Je jünger, desto weniger ist das da drinnen wahrscheinlich auch.
Ja, eigentlich schon. Also es hängt immer auch nochmal damit zusammen, wie die Grundweine ausgebaut worden sind. Ich denke auch, welchen Hefetyp man verwendet, wie stark dieses nussig-hefige oder dann auch eben dieses Brioche, ne? So diese brotteigige, süßbrotige dann auswirkt.
Mhm.
Aber meistens ist es schon eher bei etwas gereifteren Champagnern oder Schaumwein. Ja, das hast du bei einem frischen seltener.
Mhm.
Ja. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Rebsorte sozusagen auf den auf die Hefe sozusagen reagiert. Es kann sein jetzt, dass der Liaison, den wir dann beim nächsten Mal probieren, das sind eben Burgunder-Rebsorten dann, die da verarbeitet sind.
Mhm.
Dass die zum Beispiel dieses Hefige so ein bisschen stärker transportieren.
Mhm.
Ja.
Ja, doch, das Zittern hat jetzt langsam auch aufgehört, obwohl ich hier schon wieder bestimmt 300 Milliliter in meinem Spucknapf habe, der ja durchsichtig ist, was das Ganze immer ein bisschen fies macht, aber ich finde, Strafe muss sein.
Mhm.
Weil Alkohol hast du ja auch,
nicht auch so einen schwarzen irgendwie?
Ja, aber der steht, den habe ich mal wieder nicht rechtzeitig. Also der steht halt oben auf dem Kühlschrank.
Ach so,
okay. Und ich habe jetzt hier doch wieder nur die Wasserkaraffe, die leere, in die okay. ich jetzt einfach reinrotze wie so ein Asozialer. Wie so ein Cowboy, Entschuldigung, reinrotze wie ein Cowboy.
Es gibt auch, glaube ich, unter Weinspuckern irgendwie Wettbewerbe, wer am besten den Wein wieder spucken kann in irgendwelche Gefäße, die auf dem Boden stehen.
So über Distanz?
Ja, ja, genau.
Nee, das ist ja ekelhaft.
Ja, ja, klar.
Also, nee. Also, nee. Ja.
Ich hab ja mit dem Stefan Steinmetz schon einen Winzer-Podcast gemacht, dieser Moselreise, Moselreihe, was sehr, sehr schön war, weil er immer mal wieder im Gespräch war mit seinem Sohn, der irgendwie, weiß nicht, 6, 7, 8 ist und im Weingut mithilft, soweit er eben kann, und an dem Tag halt tatsächlich unten im Keller die Fässer gereinigt hat, nicht weil er musste, sondern weil er wollte. Und es war total süß, weil er kam in kompletter Arbeitsmontur an, weißt du, so Engelbert Strauß, aber eben für Achtjährige,
ja.
Und Gummistiefel und so. Und dann
was
kam
ist
der halt
Engelbert Strauß?
Ja, das ist so ein Ausrüster, so ein Handwerks Ausrüster.
Arbeitsbekleidung.
Arbeitsbekleidung, ja. Genau. Sozusagen die führende Marke, glaube ich, hier. Und kam halt immer wieder rein und fragte dann, wo dies und jenes ist. Und aber das Ganze halt in dem Dialekt, den die dort sprechen. Und der Stefan Steinmetz, der Hochdeutsch spricht, der redet halt mit seinen Kindern ausschließlich Dialekt.
Krass.
Ja, weil er halt der Meinung ist, dass es, wenn er und andere das halt nicht tun, dieser Dialekt halt verloren geht. Ne?
Ja, können die Kinder denn auch Hochdeutsch?
Ja, klar. Ah,
okay.
Naja, also ich glaube, seine Frau redet mit ihnen Hochdeutsch und in der Schule natürlich auch. Und okay. Er selber ist halt so auch groß geworden noch und redet da halt auch Hochdeutsch mit so einem leichten Moselsingsang, ne? Aber das ist ja nicht, ist nicht auffällig, ne? Mhm. Aber es ist total schön, weil er wirklich dieses, also für uns hört es sich so ein bisschen an wie dieses Letzteburgische. Ist halt auch nicht weit entfernt. Und fand ich total nett. Also das ist ein ganz ungewöhnlicher, eine ganz ungewöhnliche Sprache. Muss mal reinhören, die ersten paar Sätze. Also der Podcast fängt halt so an.
Ah, okay, ich dachte, er ging dann die ganze Zeit. Das wäre natürlich mal witzig, den die ganze Zeit in seinem Dialekt zu interviewen. Das wäre mal interessant. Podcast-Serie, die Menschen in ihrem Dialekt interviewt.
Genau. Du fragst und die Antworten auf Dialekt.
Genau.
Und du müsstest dann aber in den Shownotes die Übersetzung haben, oder wie soll das dann gehen?
Weiß ich nicht. Könnte man ja auch mal dubben. Also das ist ja alles ist einfach nur eine Frage von Aufwand, den man treiben will, aber möglich wäre das.
Das ist super. Eine Serie mit verschiedenen deutschen Dialekten, das fände ich super.
Genau. Ja, mach mal. Ja, keine Zeit. Ich auch nicht, keine Zeit.
Ja, ich habe schon Probleme, irgendwie in die nächste Weinregion zu kommen. Ja, das ist echt zum Heulen, aber es ist im Moment kaum machbar, dass ich irgendwie mir ein Wochenende freinehme, ich wollte eigentlich entweder nach Württemberg oder nach Franken und da die nächste Reise machen, aber ich schaff's im Moment einfach nicht. Ja,
Hauptsache,
so ist das mit dem nebenbei machen.
Hauptsache, wir kommen noch zum Trinken. Das ist ja
immerhin.
Das ist ja die Hauptsache dann immerhin noch. Ja, genau. Das ist ja die Hauptsache immerhin. Ich habe schon wieder einen im Tee. Ich merke das. Das ist wieder kein Zweck hier. Haben wir noch was zu besprechen? Das ist so eine kurze Sendung heute irgendwie, ne?
Ja.
Warum ist denn die Sendung so kurz?
Ich weiß gar nicht, wie Stündchen haben wir jetzt?
Ja, ein Stündchen haben wir gemacht. Ja. Das ist ja schon lang genug, aber verblüfft mich nur gerade. Das ist
kürzer als sonst. Ne?
Das ist kürzer als sonst. Ja, was haben wir denn vergessen? Haben wir irgendwas vergessen?
Ja, ich wollte eigentlich stundenlang über Rosé sprechen, aber geht ja jetzt nicht.
Doch, kannst du. Erzähl mir mal, was ich da getrunken habe. Ich war ja nicht dabei. Also doch, ich schon, aber meine Nase war ja nicht dabei.
Ich wollte einfach mal so ein bisschen eine Bandbreite von Rosé zeigen, weil Rosé halt
auch
tendenziell ja unterschätzt wird. Also kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also den meisten Rosé, die man trinkt, ist halt auch nichts Besonderes. Ne? Aber der meiste Weißwein und Rotwein, der verkauft wird, ist halt auch nichts Besonderes. Ne? Also deswegen. Aber Rosé ist halt immer irgendwie sowas zwischendrin. Irgendwas zwischen Rot und Weißwein, und es ist nicht richtig rot, und deswegen kann es halt auch nichts Richtiges sein. Ist aber halt nicht so.
Woher kommt das, dass Rosé so auf so eine komische Art verpönt ist? Also ist halt so Tantenwein, ne? Ist halt so für, ja.
Ich glaube, es liegt wirklich, also ich finde die Farbe ja eigentlich total attraktiv. Und zumal es halt eine ganze Bandbreite gibt, sozusagen von diesem ganz leicht angefärbten Rosé, der ganz wenig Farbe hat, bis hin zu Weinen, die die schon fast Rotwein sind. Ja,
ja, da war ja auch einer dabei.
Ja, genau. War auch einer dabei.
Warum ist es denn dann trotzdem noch ein Rosé? Also woran bemisst sich denn, dass es ein Rosé ist, obwohl es aussieht wie Rot?
Ich glaube, an der Maischestandzeit sozusagen, wie lange der Saft auf den Trauben bleibt, ja, und wann er dann eben abgezogen wird, ist, glaube ich, ein Hauptkriterium dafür, wann es Rosé ist und wann rot. Ja. Und also ich weiß jetzt nicht genau, wie es rechtlich läuft, ja, also dass du eine bestimmte Stundenanzahl oder so nicht überschreiten darfst, in der eben der Saft noch mit der Maische ist.
Ja. Ja. Wer würde das festlegen?
Es gibt es in Deutschland beispielsweise das deutsche Weingesetz. Und da müsste das eigentlich drinstehen, ja. Mhm. Ja. Aber es ist halt, also nur weil ein Wein sozusagen nur blass rosa ist, ist es halt nicht direkt irgendwie ein dünnes Zeug, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich was das Gehirn, also ein Streich, den das Gehirn einem spielt, ne? Dass man denkt, ja, ist ja, nee, muss ja Plörre sein.
Ja, genau. Ja, genau. Und ich glaube halt, dass es da auch irgendwie herkommt. Also das,
weil man vom Rotwein aus betrachtet. Wenn wir hingehen würden und vom Weißwein aus betrachten würden, wäre das natürlich ein total spektakuläres Ding, weil das ein aberwitzig gefärbter Weißwein ist.
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, so, ne? So in der Richtung irgendwie.
Das ergibt Sinn. Glaube ich.
Guck nochmal gerade, Rosé-Weine sind sehr hellfarbige Weine aus blauen oder roten Trauben, die wie Weißwein vinifiziert werden. Die Beeren dürfen dabei nicht oder nur wenige Stunden auf der Maische liegen. Je nach Intensität des Kontaktes mit den Beerenhäuten ist der Rosé-Wein unterschiedlich stark gefärbt. Das Farbspektrum reicht von Lachsfarben bis zu Kirschrot. Ja. Also die blauen Trauben werden unzerkleinert, gekeltert, abgepresst und dann wie Weißwein ohne Schalen vergoren.
Mhm.
Ja, während der Rotwein eben mit Schalen vergoren wird. Mhm. Ne? Das ist halt ein entscheidender Unterschied.
Ja, ich bedauere das sehr, aber ein Versuch war es wert. Ne? Also,
ja. Ja, einer der spektakulärsten Weine war halt ein Wein vom Ätna, der auf 1300 Meter Höhe wächst. Das ist vielleicht der höchste Weinberg Europas.
Mhm.
Und dieser Weinberg hat Rebstöcke, die bis zu 200 Jahre alt sind. Und das Ganze ist halt auch im gemischten Satz angepflanzt. Also haben wir ja vorhin schon erklärt, es sind irgendwie so um die 10 verschiedene Rebsorten in diesem Weinberg. Also eben mit bis zu 200 Jahre alten Stämmen. Dieser ganze Weinberg hat gerade mal 0,3 Hektar, also ein Drittel eines Fußballfeldes. Ja.
Gott.
Und das Ganze ist irgendwie umgeben von Steineichen. Also der liegt mitten in einem Steineichenwald. Und wird eben auch total sozusagen natürlich dort bearbeitet. Die haben irgendwie einen Muli, um den Boden aufzulockern. Und ansonsten bringen die den Wein eben ins Weingut und dort wird er eben gestampft auch noch mit Füßen, so wie man das eben früher gemacht hat. Dann läuft der Saft eben ab und
muss man das mit Füßen machen oder ist das eher so ein
nee, das ist
esoterisches einfach Konzept?
Ja, ich glaube, das ist einfach konsequent. Also ja. Wenn du so einen Weinberg hast, der so alt ist.
Ja, stimmt, das ist, ja, verstehe.
Dann willst
ja,
genau. Du vielleicht auch einen Wein das machen, der so wie er früher gemacht wurde.
Ja. Das meine ich mit esoterischem Konzept, genau. Ohne dass ich das jetzt abfällig meine, wie es sonst so meine Art ist.
Ja. Also insofern ist es dann ein esoterisches Konzept, ja. Genau. Und dann kriegt er halt der
Salbo. Das Rituell ist, nennen wir es Rituell. Das ist doch nett.
Ja, genau, es hat was Rituelles. Und der Salvo Foti, das ist so der Protagonist dieser alten, dieses alten Weinmachens auf Sizilien.
Mhm.
Der hat halt auch tatsächlich versucht, das ohne Schwefel auch abzufüllen, wie man es eben früher auch gemacht hat. Wir hatten zwei Weine, 2.8 und 2.9.
Wofür war der Schwefel nochmal? Haltbarmachung, ne?
Ja, genau.
Okay.
Stabilisierung,
okay.
Stabilisierung. Und 2.9, wir hatten zwei Jahrgänge halt, 2.8 und 2.9. Bei 2.9 hat er versucht, es komplett ohne Schwefel zu machen. Das hat man dem Wein angemerkt. Der war deutlich älter als der 2.8er und oxidierter. Also der war in schlechterem Zustand eben als der 2.8er. Aber mit 2.8er hat er ganz wenig Schwefel genommen und später dann auch wieder, weil er gemerkt hat, es funktioniert einfach nicht so gut bei ihm. Und 2.8 war halt ein großartiger Wein. Das ist ein Rosé, also wirklich Rosé. Also die machen halt aus diesen 10 Rebsorten da irgendwie ein Rosé. Und dann hatten wir den ja auch nochmal als Sekt, also als Rosé-Sekt aus diesem, weiß ich nicht, 2000 Flaschen, die da im Jahr gemacht werden, hatten wir dann 3 verschiedene Weine. Das war eigentlich für mich das Highlight.
Tja. Ja. Mein Highlight war dann letztendlich das Essen, weil ich das noch geschmeckt habe, weil es halt doch stark gewürzt war. Ja. Da jammer ich jetzt Monate, jahrelang werde ich da wahrscheinlich drüber rumjammern, bis du mal wieder irgendwas organisierst, was mindestens genauso spektakulär ist, woran ich dann
ja, dann müssen wir mal gucken, dass
wo ich dann riechend
hinfahre. Wenn du so lange Anfahrt hast, ja. Ja, ja, mir ist das ja selber auch mal passiert. Ich war auf einer auch ziemlich spektakulären Portweinprobe eingeladen. Und da gab's halt Portweine, die bis zu 80 Jahre alt waren und ich war erkältet und habe aber morgens halt noch geschmeckt und
hast du das nicht eben schon mal erzählt?
Ja, aber wir waren halt
waren wir noch nicht noch
unter uns.
Ah, okay, genau. Verstehe. Ich habe gerade gedacht, was zum Geier.
Okay, ja, genau. Und ja, als ich dann halt mittags da ankam bei der Probe, habe ich auch überhaupt nichts mehr geschmeckt außer Alkohol.
Das ist echt ätzend. Kriegt man auch mit so normalem Nasenspray, Abschwellspray, kriegt man das auch gar nicht weg?
Nee, habe ich nicht. Also ich habe es nicht wegbekommen. Ich habe einfach nichts mehr geschmeckt.
Aber wie machen das die Profis? Also weil die haben doch auch Erkältung. Die haben doch auch irgendwie.
Das ist aber auch wirklich das einzige Mal, dass mir das passiert ist, dass ich nichts mehr geschmeckt habe bei einer Probe. Naja, dann hast du halt wirklich Pech gehabt, ne?
Ja. Ja. Und als ich dann jetzt wieder was geschmeckt habe, kürzlich habe ich dann, wo wir bei Rosé noch sind, ich hatte noch eine Flasche Lamondier Bernier übrig.
Aha.
Ja, und der war kaputt.
Echt?
Das ist dann mal so richtig scheiße.
Ja, ja. Das dürfte eigentlich nicht sein.
Echt nicht?
Nö.
Dann habe ich ihn wahrscheinlich, vielleicht habe ich ihn falsch behandelt. Kann auch sein,
das dass kann er
vielleicht
sein.
In der Sonne also gestanden oder sonst was. Ich habe keine vernünftige Lage.
Weißt du was?
Der Rosé von denen halt.
Der Rosé von denen?
Ja, der Rosé von denen.
Ach Gott.
Ja. Und der war so alt nicht, lass ihn mal 6 Jahre auf dem Puckel gehabt haben oder
ja,
sowas.
Das, nee, das dann war dann hatte die Flasche einen Fehler oder der Korken oder du hast ihn falsch gelagert.
Ich vermute, ich habe den falsch gelagert, weil ich halt keine vernünftige Lagermöglichkeit hier habe. Mhm. Das geht mir immer noch total auf die Ketten, weil mein Keller so warm ist.
Nee, das dürfte nicht sein. Also gerade dieser Rosé de Seigneur, der hatte halt auch relativ viele Gerbstoffe sogar mit drin. Mhm. Der hatte echt Power, der Wein. Und man darf ja diese Schaumweine auch nicht unterschätzen. Also nur weil die jetzt Bubbles haben, sind die halt nicht weniger lagerfähig als andere Weine. Ne? Und die haben dann vielleicht später weniger Bläschen, ne? wenn die lange im Keller liegen. Mhm. Aber deswegen. Also die Grundweine werden ja, also wenn die Grundweine vernünftig behandelt werden, wie ein guter sonstiger Wein eben auch, und wenn der Wein auch eben aus einem vernünftigen Weinberg kommt, dann hat er halt auch ein echtes Lagerpotenzial. Ne? Eben auch, weil er wiederum ja auch genügend Säure hat und so weiter. Und also ein guter Schaumwein sollte schon auch irgendwie einige Jahre durchhalten.
Ja, ich denke auch, ich habe den falsch gelagert. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal irgendwie, aber das ist halt auch, das kostet halt auch wieder so Kohle, irgendwie einen Mietkeller oder sowas. Mhm. Oder beim Winzer des geringsten Misstrauens mal fragen, ob der das, oder beim Weinhändler des geringsten Misstrauens mal fragen, ob der das nicht einlagern kann in seinem Keller oder irgendwie sowas.
Tja, das ist schwierig.
Es gibt ja diese Self-Storage-Läden und bei mir ist einer direkt um die Ecke, also mit dem Fahrrad 10 Minuten. Und die sagten, dass sie jetzt im Herbst auch Weinschränke anbieten wollen. Also das gibt's hier schon in Berlin, allerdings ganz am anderen Ende der Stadt, noch sogar noch Stadt außerhalb, in Lichtenberg irgendwo. Und das ist mir dann wiederum zu weit. Es ist natürlich nicht schlecht, vielleicht so 10 Kilometer Distanz zu haben, dann gehst du halt nicht so oft dran, sondern lässt das Zeug auch wirklich liegen. Ja. Aber das wäre mir dann halt echt doch ein bisschen zu weit, weil ich will wenigstens dann irgendwie in einer angemessenen Zeit dann noch hin können. Aber das ist halt auch nicht billig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war, aber das waren auch irgendwie... Wenn du es 2 Jahre im Voraus kaufst und kriegst dann auch nur 60 Flaschen unter, dann sind dann halt auch irgendwie 300 Euro oder irgendwie so. Also es ist schon ordentlich. Mhm. Und dann kann ich mir für das Geld kann ich mir dann auch irgendwie einen gebrauchten Weinkühlschrank kaufen, einen großen, und den Strom bezahlen.
Ja, eben.
Das ist echt sehr, sehr schade. Naja.
Ja. Nee, das ist schon ein Problem.
Oder halt keinen Wein einlagern, sondern halt dann die gelagerten Weine vom Händler kaufen und dann den Aufpreis dafür zahlen, dass er den gelagert hat. Ja. Aber macht halt nicht so viel Spaß.
Nee, du kriegst halt auch nicht alles, natürlich, ja, ne? Du willst halt bestimmte Weine haben. Mhm. Und die kriegst du noch lange nicht gelagert, ja. Also ich meine, das kriegst du bei sag mal jetzt Bordeaux rot, also guten Bordeaux, kriegst du es schon deutlich einfacher, ne? Ja. Aber dann, die kosten halt auch Geld. Und alles andere kriegst du halt gar nicht gereift, ne?
Ja. Tja, doch das Haus meiner Eltern in Beschlag nehmen.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einen saufen.
Genau, beziehungsweise irgendwann ins Bett, weil morgen wieder früh raus.
Oder so. Ich mache den so. Schaumwein noch leer, was soll's denn?
Ja, fein, dann machen wir nächstes Mal die anderen drei Weine vom Stefan.
Ja.
Und dann...
Das sind dann aber auch noch Sommerweine, die wir dann zum Herbst besprechen.
Ja, wobei... es ist noch weiß, aber es ist nicht mehr so, also ich meine, es ist Weißburgunder, Grauburgunder und dann eben noch ein sozusagen Burgunder Cremant, das ist schon okay. Das kann man auch im Herbst gut trinken, denke ich.
Das waren.
Ja, und dann können wir ja danach mal gucken, dass wir in Richtung Rotwein wieder gehen, so langsam.
Weil es wieder früher dunkel wird.
Ja, oder ein bisschen schwerere Weißweine.
So
ein
bisschen schwere mehr mit Weißweine. Holz. Ja, sehr gut. Ja. Schön 15 und nix unter 15 Umdrehungen. Schön Australien. Das waren die Flaschen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ja.
Ist nicht tot.